Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Mein Name ist Kaya Azayan, ich bin Redakteurin des Versicherungsmonitors und ich spreche heute mit unserer Chefredakteurin Friederike Krieger. Hallo Frieda.
Hallo Kaya.
Du warst diese Woche ja in Frankfurt bei der Jahrespressekonferenz der Finanzaufsicht BaFin. Wie war so die Stimmung vor Ort?
Naja, es hat auf jeden Fall mal wieder gut getan, Leute vor Ort zu treffen. Jetzt nicht nur die BaFin-Experten, sondern auch mal wieder andere Journalisten. Da waren zum Beispiel auch SZ-Kollegen aus dem Bankenteam, die ich auch seit 2 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und ich glaube, es ging allen so. Es war ein bisschen gelöste Atmosphäre, dass man auch mal wieder vor Ort zusammenkommen kann. Es war auch diesmal nicht im Hauptsitz, also nicht im Sitz der BaFin in Frankfurt, sondern im Literaturhaus. Deswegen hat es auch nicht diese Behördenatmosphäre. Es war also mal was ganz anderes. Und ich muss auch sagen, die haben das halt in Frankfurt angeboten oder auch mit Online-Zuschaltung. Ich bin doch sehr froh, dass ich auch hingefahren bin, weil diese Veranstaltung auch ein bisschen diesen Nachteil von Hybridveranstaltungen gezeigt hat, dass nämlich die Leute, die online zugeschaltet sind, so ein bisschen zu kurz kommen. Wir hatten alle unglaublich viele Fragen und aus dem Online-Kanal konnte nur eine Dame vom Bonner Generalanzeiger ein paar Fragen loswerden. Ansonsten wurden halt einfach nur die im Raum beantwortet und da war ich wirklich schon heilfroh da zu sein, dass ich doch ein paar Fragen an Herrn Grund loswerden konnte.
Ja, es hat ein bisschen was von Klassendenken, die erste Klasse, die dann vor Ort ist und die zweite Klasse, die, wenn es gut läuft, noch drankommt. Schade.
Ja, man kann gut, halt umso besser die Leute, die im Raum sich melden, schlechter ignorieren als online.
Ja, stimmt. Hast du recht. Ja, mit Spannung wurde ja erwartet, was der oberste Versicherungsaufseher Frank Grund zum Thema Provisionszahlungen zu sagen hat, ist ja nach wie vor ein heißes Thema für die Aufsicht. Und bei der letzten Jahrespressekonferenz 2021, da hatte er ja die Prüfung der Provisionshöhe bei einzelnen Lebensversicherern angeordnet. Im März dieses Jahres hat die BaFin dann noch eine Untersuchung veröffentlicht, die dann auch noch sozusagen Salz in die Wunde gebracht hat, denn die hat zutage gefördert, dass etliche Lebensprodukte im Markt ein ziemlich schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen, also sehr hohe Kosten zum Nachteil der Verbraucherinnen und Verbraucher. Was hat Herr Grund denn dieses Mal angekündigt?
Ja, erstmal muss man sagen, dass Herr Grund auch kaum zu Wort gekommen ist. Es ging bei der BaFin-Pressekonferenz halt sehr viel um globale Themen wie den Ukraine-Krieg, seine direkten und indirekten Auswirkungen, um Cybergefahren, um Bankenthemen wie halt Geldwäscheprävention und auch um den neuen Stil des neuen BaFin-Chefs Mark Branson, der ja auch die BaFin proaktiver und aggressiver machen will. Versicherungsthemen sind ein bisschen zu kurz gekommen bei der Veranstaltung, muss ich schon sagen. Aber was Herr Grund gesagt hat, war durchaus spannend. Er hatte nämlich dann angekündigt, dass die BaFin so im zweiten Halbjahr diesen Jahres dann nochmal so eine aufsichtliche Stellungnahme zu dem Thema Provisionen veröffentlichen will und da auch so einen Provisionsrichtwert vorgeben will. Also einfach so eine Höhe, die die BaFin für angemessen hält.
Richtwert, das habe ich ja dann auch gelesen und dann dachte ich mir erstmal, Richtwert ist halt einfach irgendwie eine ziemlich keine schöne Lösung, wenn man vor allem, du hast ja angesprochen, aggressiver in seinem Verhalten sein will, durchsetzungsfähiger und dann kommt man da mit einem Richtwert, an dem man sich orientieren kann, aber nicht unbedingt muss, sage ich mal. Also es ist ja keine richtige, hat irgendwie nicht so den Charakter, wie ich finde, von einer verpflichtenden Maximalobergrenze. Und da habe ich mich jetzt, hat sich mir die Frage gestellt, wird die BaFin das prüfen? Wird sie dann gegen Versicherer vorgehen, die diesen Richtwert überschreiten? Oder ist das jetzt einfach nur so eine Lösung, ja, damit man was getan hat?
Herr Grund hat das jetzt nicht näher ausgeführt, wie die mit diesem Richtwert da vorgehen müssen, wollen. Die haben dann ja auch noch nicht entwickelt. Aber die BaFin hat durchaus schon Rechtsgrundlagen, um das dann auch durchzuboxen, wenn da ein Versicherer irgendwie völlig über dem Richtwert liegt. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass sie das dann auch nutzen werden. Also da gibt's ja diese Vorgaben der IDD-Richtlinie, diesem internen Produktfreigabeverfahren, was ein Versicherer für seine Policen machen muss, wo er halt auch darauf achten muss, dass die Verträge auch den Zielen, Interessen und Merkmalen der Kunden entsprechen. Und wenn bei so einer Police die Kosten, die Rendite völlig auffressen, dann kann man sich ja auf den Standpunkt stellen, dass das denn nicht der Fall ist, dass das Freigabeverfahren nicht so passt. Und dann kann man auch als Aufsicht dagegen vorgehen. Gleiches gilt auch für die Vermeidung von Interessenkonflikten im Vertrieb. Das sieht ja auch die IDD vor. Wenn man da jetzt durch hohe Provisionen halt Anreize setzt, dass ein Vermittler dann halt vor allem irgendwelche besonders teuren Fondspolicen verkauft, dann kann man sich als BaFin ja auch auf den Standpunkt stellen, das widerspricht denn den Vorgaben und da müssen wir gegen vorgehen. Also ich denke, Sie haben da schon das Rüstzeug, das auch umzusetzen.
Also hat die BaFin durchaus Möglichkeiten, Instrumente, mit denen sie da eingreifen kann. Was ja ein sehr effektives Mittel wäre ja ein Provisionsdeckel, der ja schon seit längerem diskutiert wird. In der Restschuldversicherung gibt es das Ganze schon. Ein entsprechendes Pendant in der Lebensversicherung lässt allerdings noch auf sich warten. Ist in der vergangenen Legislaturperiode an der CDU gescheitert und ob es jetzt in dieser Legislaturperiode klappt, ist ungewiss, denn im Koalitionsvertrag kommt der Provisionsdeckel überhaupt nicht vor, also wird nicht in irgendeiner Weise genannt, muss aber auch nichts bedeuten. Was denkst du denn, ist wahrscheinlicher? Eine Reform der Riester-Rente oder die Einführung eines Provisionsdeckels in der Lebensversicherung?
Na, ich glaube, bei der Reform der Riester-Rente, da wird ja in diesem Jahr wahrscheinlich nichts mehr passieren. Das ist ja auch beim bei der DAV-Jahrestagung zur Sprache gekommen, dass sich da die Regierung jetzt erstmal auf die gesetzliche Rente konzentriert und auch auf die neue Aktienrente. Ja, ich glaube, dann könnte schon eher was in Sachen Provisionsdeckel passieren, aber eigentlich sind jetzt eigentlich auch andere Themen im Fokus. Also wahrscheinlich kommt nichts von beidem. Jedenfalls nicht so schnell.
Ja, also ich wäre vermutlich Team Provisionsdeckel, weil das einfach so ein emotional geladenes Thema irgendwie ist und da auch viel, viel drüber berichtet wird und vielleicht dadurch auch ein bisschen der Druck bei der Regierung wächst. Riester ist ja irgendwie schon ein bisschen tot, aber naja, komplett aufgeben tun es ja einige nicht. Wenn Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Ihre Meinung dazu mit uns teilen wollen oder uns einfach Anregungen zum Podcast geben wollen, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an redaktion@versicherungsmonitor.de oder kommentieren Sie den Podcast-Beitrag. Kommen wir zum zweiten Thema dieses Podcasts, Cyber. Cyberangriffe beschäftigen dieser Tage viele Unternehmen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte vor wenigen Tagen sogar davor gewarnt, dass es im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg eine erhöhte Gefahr von Cyberangriffen auf deutsche Unternehmen gibt. Russland könne sich durch solche Attacken für die Sanktionen des Westens rächen, heißt es. Cyberangriffe werden also als Form der Kriegsführung genutzt, indem etwa kritische Infrastruktur angegriffen wird. Das beschäftigt aktuell auch die Cyberversicherer weltweit, die natürlich in diesem Zusammenhang dann versuchen, von ihren Kriegsklauseln in den Policen Gebrauch zu machen, wenn es dann zu einem Cyberangriff aus Russland kommt. Ganz einfach ist das allerdings nicht. Warum?
Ja, es liegt auch daran, dass viele Kriegsklauseln einfach hemmungslos veraltet sind. Das hat sich auch in diesem Rechtsstreit zwischen Merck und seinem Versichererkonsortium unter Führung von Chubb gezeigt. Merck hat ja einen Milliardenschaden durch diese NotPetya-Attacke vor einigen Jahren gehabt. Und ja, da gibt es ja auch die Vermutung, dass das von Russland ausging, um die Ukraine in der Ukraine zu schaden und dass es halt einfach andere Unternehmen noch wie Merck getroffen hat. Da gibt es ja so ein erstes Teilurteil und da haben die US-Richter auch gesagt, also diese Klausel da in den Verträgen, die bezieht sich eindeutig auf klassische physische Kriegshandlungen und überhaupt nicht auf irgendwelche cyberkriegsähnlichen Handlungen. Und da schwang auch so ein bisschen Wut in diesem Urteil mit, nämlich da haben die Richter auch gesagt, dass es so staatlich orchestrierte Cyberangriffe gibt, das war schon lange bekannt und die Versicherer hätten nur ihre Klauseln mal aktualisieren müssen. Sie haben es nicht getan, also haben sie Pech gehabt. So ein bisschen dieser Tenor schwang im Urteil mit. Also das war halt das Problem einfach der veralteten Klausel. Und ein zweites Problem ist einfach, dass es auch total schwer ist, nachzuweisen, dass es sich um einen staatlich orchestrierten Cyberangriff handelt.
Ja, das stimmt. Punkt Klauseln, da hat ja Lloyd's of London, der Versicherungsmarkt, nachgeschärft, sogar schon vor dem Ukraine-Krieg und 4 neue Musterklauseln für den Kriegsausschluss in Cyberversicherungen veröffentlicht. Im November 2021 war das. Was waren denn da die bedeutendsten Neuerungen?
Also ich glaube, zum einen ist das vor allem dieser modernisierte Kriegsbegriff, wo halt einfach nicht nur von physischen Kriegshandlungen die Rede ist, sondern auch dieser Begriff der Cyber Operations eingeführt wird. Also der eine staatliche Cyberaktion, ein staatlicher Cyberangriff, um einen anderen Staat zu schädigen. Das ist dann halt auch ausgeschlossen. Und sie haben auch versucht, dieses Problem des Nachweises ein bisschen zu lösen. Nämlich ist da ist vorgesehen, dass der angegriffene Staat, wenn der halt erklärt, dieser Angriff, den wir erlitten haben, der kam aus Staat XY, dass das halt als Nachweis herhalten soll. Und für den Fall, dass der angegriffene Staat da keine Aussage macht oder wenn das zu lange dauert, dass man sich dann auch auf andere Quellen berufen kann, zum Beispiel auf andere Staaten. Im Fall NotPetya waren es ja vor allem die USA, die gesagt haben, ja, das ist ein Angriff aus Russland gewesen auf die Ukraine, dass man sich halt auf sowas bezieht oder halt auf andere Experten. Aber man muss natürlich sehen, ob das ein Versicherungsnehmer so ohne weiteres schlucken wird. Also diese Klauseln sind halt neu. Sie müssen sich erstmal im Schadenfall bewähren. Also das werden dann erst die ersten Schadenfälle zeigen, wo sich dann Versicherer auf diesen Kriegsausschluss beziehen, ob das dann wirklich so viel einfacher geht mit dem Nachweis.
Also so von so einer Modernisierung ist in den Musterklauseln des Versichererverbands GTV noch nichts zu sehen. Also die Empfehlungen sind 2017 das letzte Mal aktualisiert worden, also auf dem Stand 2017. Da könnte man vielleicht mal wieder nachschärfen. Eigentlich sollte man ja meinen, dass diese solche Musterklauseln eigentlich alle Anbieter als Mindeststandard nehmen, also sich daran orientieren, wenn sie Cybertarife auf den Markt bringen. Sollte man meinen. Eine Analyse der Ratingagentur Assecurata, die in dieser Woche erschienen ist, hat jetzt aber gezeigt, dass bei den Kriegsklauseln der einzelnen Anbieter in Deutschland große Unterschiede in den Formulierungen herrschen. Teilweise sind sie sogar deutlich schlechter als der Mindeststandard, den der GTV durch seine Empfehlungen sozusagen setzt. Finde ich irgendwie, also hat mich überrascht und da habe ich mich gefragt, warum? Warum sind die Anbieter da so, ja, leichtsinnig vielleicht ein Stück weit.
Ja, vielleicht sind sie nicht unbedingt leichtsinnig. Sie wollten halt vielleicht doch ihren eigenen Akzent setzen. Aber es ist, aber es ist natürlich nicht gut, weil, also Kurata hat ja auch gesagt, das ist dieser GDV-Standard, das ist schon was einigermaßen rechtssicheres. Und wenn man da drunter bleibt, dann läuft man natürlich Gefahr, dass man unklare Klauseln hat und dass es wieder zu so einem Eklat kommt, wie wir in der Pandemie mit der Betriebsschließungsversicherung gehabt haben. Dass nämlich Versicherungsnehmer denken, sie sind versichert, Versicherer meinen das Gegenteil und die Klauseln lassen beide Interpretationen zu. Das ist natürlich eine sehr schlechte Situation, weil das untergräbt ja auch das Vertrauen in die Versicherer. Deswegen ist es auch total gut, dass es jetzt schon, bevor wir jetzt größere Angriffe gehabt haben und dass überhaupt eine Kriegsklausel zum Tragen gekommen ist, dass man jetzt schon drüber redet und diese Sachen einfach mal klärt im Vorfeld, weil das ist der richtige Weg.
Also ich glaube, auch nach dieser Veröffentlichung werden einige Versicherer, vor allem die laut dieser Analyse schlechter abschneiden, ein bisschen was an ihren Tarifen verändern. Man muss natürlich aber auch berücksichtigen, dass die Cybersparte noch recht jung ist, verglichen mit anderen Sparten, die schon sehr standardisierte Tarife aufweisen. Und die Bedingungswerke in Cyber, die ändern sich ja im Grunde jährlich. Jährlich kommen neue Sachen hinzu, andere verschwinden. Vor allem Ausschlüsse kommen irgendwie dazu. Das wird nachgeschärft und da wird sich dann vermutlich auch hoffentlich schnell irgendwie ein rechtssicherer Standard herauskristallisieren. Wir werden das auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Für diese Woche war's das aber. Frieda, ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir für das Gespräch.
Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.